Okay, ich bete mal noch am Anfang. Jesus, ich möchte Danke sagen, dass wir hier sein dürfen mit dir zusammen. Ich danke dir für das, was du jetzt für uns hast, und ich bete wirklich dafür, dass du jetzt durch mich wirken kannst, dass du mich als dein Werkzeug gebrauchen kannst, und ich bitte dich, dass auch meine Stimme gut durchhält und dass du einfach deinen Segen drauflegst, Herr. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder, der heute hier ist, irgendwie zumindest ein was so mit auf den Weg nehmen kann, was ihm helfen kann, irgendwie dir ein Stück näher zu kommen und ja, so den eigenen Lebensweg mit dir gemeinsam zu bewältigen. Amen. Ja, genau. Schön, dass ihr alle da seid. Ist echt komisch, so eine kleine Runde mal zu haben. Ist auch schön. Ist irgendwie gemütlich. Ich habe mich ganz sehr auf den Gottesdienst heute gefreut, weil ich ja die letzten 2 Wochen leider nicht da sein konnte. Und es ist schon seltsam. Also da fehlt irgendwie immer was in der Woche. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir heute wieder unseren Gottesdienst, also ich wieder mit dran teilhaben darf. Ja, bald ist Weihnachten. Wir alle haben uns bestimmt schon intensiv darauf vorbereitet, alles durchgeplant, wie das alles so ablaufen soll. Und wenn man so auf diese Festtage drauf zukommt, dann freut man sich ja immer auf eine ganz besinnliche Zeit. Also ich habe vorhin schon von den ehemals Tumern gehört, dass sie so froh sind, jetzt endlich mal hier nach Hause zu kommen und die Familien zu besuchen, und dass es ja immer so eine schöne, ruhige Zeit ist, weil man ja so die Zeit mit den liebsten Menschen verbringt, die man so hat. Doch leider passiert es immer sehr häufig, dass die Tage dann trotzdem ganz schön stressig werden und man irgendwie viel Druck hat und man dann danach oftmals so richtig festtags erschöpft ist und sich wieder eigentlich auf den normalen Alltag freut, weil es irgendwie dann doch ein bisschen viel Essen und ein bisschen viel Familie oder was auch immer ist. Und ich möchte euch irgendwie einladen, so bevor wir diese Festtage beginnen, dass wir trotzdem, auch wenn es jetzt nicht Jahresende direkt ist, aber trotzdem mal so zurückblicken und uns echt mal fragen, okay, wie ist denn mein letztes Jahr so abgelaufen? Was war denn gut und was war nicht so gut? Was hat mir Kraft gegeben und was hat mir im letzten Jahr auch Kraft genommen? Wo stehe ich denn jetzt eigentlich so ein Jahr älter, ein Jahr später, wieder so vor Weihnachten? Weihnachten sollte nicht im Stress begangen werden, sondern wir sollten ankommen. Das ist eigentlich so das Ziel, ja auch mit der Adventszeit, wo man sagt, okay, man bereitet sich so auf Weihnachten vor. Und wir wollen ja vor allen Dingen ankommen, um unserem Vater im Himmel wirklich zu danken. Und wir wollen uns darauf ausrichten, was er auch mit uns ganz persönlich im neuen Jahr wirklich tun möchte. Und wenn man sich so auf die Zukunft, auf das, was so auf uns zukommt, wenn man sich danach ausrichtet, dann begegnen einem viele, viele Fragen. Mitch hat vorhin schon erzählt, wir hatten jetzt Ältestentreffen und haben so einen Kalender erstellt, wo wir die ganzen Termine fürs ganze Jahr eingetragen haben, damit ihr das auch irgendwie gut planen könnt und wir auch einfach wissen, okay, was ist eigentlich so los, das müssen wir vorbereiten. Und dann denkt man manchmal echt so, oh krass, meine Güte, ist echt viel. Also richtig coole Sachen, ne? Aber wenn man das so in geballter Ladung sieht und dann schon so die ganzen Urlaubstage so ab durchstreichen kann, was man einfach so geplant hat, dann denkt man, Mensch, schaffe ich das überhaupt alles? Dann vielleicht auch die Frage, was kommt beruflich auf mich drauf zu? Bin ich denn den Herausforderungen gewachsen? Andere erwarten vielleicht Zuwachs in Familie, was einem auch Angst machen kann, wenn man nicht weiß, okay, wie wird das neue Leben irgendwie mit Kind aussehen? Oder man zieht in eine neue Stadt oder eine neue Umgebung, muss Altes hinter sich lassen und vielleicht auch lernen, irgendwie neue Beziehungen zu knüpfen. Und ich habe einen Bibelvers, der mir heute in der Vorbereitung wichtig geworden ist, und zwar steht er in Philipper 3, Vers 14, und dort steht, eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Ich glaube, eines, was wir immer wieder lernen müssen, ist, das Alte loszulassen, das letzte Jahr zurückzulassen. Ich lasse los, was in meiner Vergangenheit passiert ist. Ich lasse vor allem auch das Gute los, weil manchmal haben wir Angst davor, irgendwie weiterzugehen, weil das heute so schön ist und man sich so wohlfühlt und Angst davor hat, okay, was kommt denn? Und man möchte am liebsten die Zeit anhalten. Aber wir müssen natürlich auch lernen, das Schlechte loszulassen. Die Verletzungen und Enttäuschungen, die man erlebt hat, das, was auch Gott zugelassen hat, das, was er mir genommen hat. Freundschaften, Beziehungen, die nicht mehr da sind, eine Arbeit, die ich vielleicht verloren habe, oder Träume, die nicht wahr geworden sind. Um im nächsten Jahr irgendwie vorwärts zu kommen, heißt es, ich muss alles loslassen und gebe es bei Gott ab, weil es allein bei ihm wirklich gut aufgehoben ist. Kennt ihr dieses tolle Gefühl, wenn man zu Hause mal so richtig ausmistet? Also Mitch und ich, wir sind da wirklich schwarz und weiß, wenn es irgendwie ums Ausmisten geht. Weil ich bin jemand, ich liebe das von ganzem Herzen. Also ich mag das so richtig, so alles irgendwie durchzugucken und zu sagen, okay, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, weil es irgendwie nicht mehr zu dem heute oder zu mir oder ja, weil man es einfach nicht mehr braucht. Und Mitch ist eher so der Typ, der hält gerne an allem fest und ist eher so, naja, man kann es ja immer noch mal gebrauchen und es fällt ihm ganz schwer. Also der hat zum Beispiel 25 solche Arbeits-T-Shirts für zu Hause, also richtig alte. Und wenn ich dann sage, okay, das eine könnte man doch jetzt mal wegtun, nee, das kann ich ja noch gebrauchen und ja. Und wenn er dann mal so einen Tag erwischt, wo er so ein bisschen lockerer ist, dann freue ich mich da mal richtig und sage dann, okay, das kommt jetzt weg und das kommt weg. Und bei mir ist dann so, ich fühle mich dann richtig frei, wenn ich dann einfach nur noch die Sachen habe, die irgendwie zu mir gehören, die wichtig sind und die dran sind. Und ich glaube, dass es echt gut ist, wenn wir diese Einstellung auch manchmal im Geistlichen, also dass wir diese Einstellung uns antrainieren sollten. Wir sollten in unserem geistlichen Leben auch manchmal Platz machen. Letztes Wochenende war ich mit Karin in Herrnhut, deshalb konnte ich nicht bei euch sein. Und ich habe dort so ein Angebot wahrgenommen, was die anbieten, das heißt Sozo. Und ich kann jetzt leider gerade nicht sagen, was es bedeutet. Es ist auf jeden Fall eine prophetische Seelsorge. Und ich erkläre euch jetzt das gleich, was es jetzt mit dem Ausmisten zu tun hat. Auf jeden Fall hat man da verschiedene Fragen, die einem gestellt werden. Und man selbst ist eigentlich dazu aufgefordert, Gott zu fragen. Also vielleicht zeige ich euch das mal auch an meinem Beispiel. Also ich erzähle das einfach so grob. Ich habe irgendwie in diesem Sozo gesehen, dass vor mir wie so eine Mauer ist. Und dass ich zwar über diese Mauer drüber schauen kann, aber dass diese Mauer da ist. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott so zu mir sagt, er möchte mir noch mehr Land geben, aber es gibt Dinge in meinem Leben, die mich irgendwie davon abhalten, dass ich das in Anspruch nehmen kann. Und es ist jetzt nicht, weil ich übelst prophetisch stark bin, das bin ich überhaupt nicht. Es ist einfach so, ich hatte einfach in dem Moment das Gefühl, ja, da ist was da, das bremst mich in meinem Leben. Und dann wird man so angeleitet, okay, frag doch mal Gott, was ist denn die Mauer in deinem Leben? Und dann habe ich so gesagt, okay Gott, was ist denn die Mauer in meinem Leben? Das muss man dann laut aussprechen. Und dann lässt man das so auf sich wirken und dann habe ich so verschiedene Punkte gesehen. Und es war wirklich krass. Also es war für mich absolut krass zu sehen, was Gott irgendwie nochmal so hochgeholt hat, was schon zig Jahre vorbei ist. Aber so zu merken, oh, in mir drin sind echt noch Verletzungen oder Enttäuschungen in meiner Vergangenheit. Und es ist so toll, da zurückzugehen und über die Menschen Vergebung auszusprechen oder auch so Bindungen, die man hat, wirklich zu lösen. Und dann war das immer so, okay, jetzt guck mal, wie sieht denn die Mauer jetzt aus? Und dann konnte ich so sagen, na, jetzt sehe ich so ein paar Lücken, aber die Mauer ist trotzdem noch da. Und dann, okay, frag mal Gott, was gibt's denn da noch? Und dann habe ich gesagt, okay, was gibt's denn da noch? Und dann kam das Nächste und irgendwann war halt die Mauer weg. Und das war voll krass, also weil ich so gemerkt habe, ja, Gott hat mich nochmal an verschiedene Stellen in meinem Leben geführt, die mich irgendwie davon abhalten, dass ich so seine ganze Fülle in meinem Leben erleben darf. Und genau, und das war für mich einfach ein ganz tolles Gefühl, so Vergebenheit auszusprechen und Sachen loszulassen. Und zum Schluss war das dann so, man sagt dann so, okay, ich habe dir jetzt meine Mauer gegeben, Gott, was hast du denn jetzt so als Tausch für mich, was möchtest du mir denn geben? Und da, ja, und dann waren da einfach auch nochmal so ein paar schöne Sachen, die mir dann so bewusst geworden sind, wo ich euch heute einfach auch durch die Erfahrung, die ich dort machen durfte, einfach so diese Wahrheit bringen darf, dass Gott dir Freiheit bringen möchte. Und das steht auch im Jesaja 61, Vers 1. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Mir war es halt auf dem Herzen, dir heute zu sagen, dass du nicht länger deiner Geschichte oder deinen Verletzungen ausgeliefert bist. Du bist nicht länger das, was Menschen vielleicht in deinem Leben über dich ausgesprochen haben, dass du nichts wert bist, dass du nichts kannst, dass du hässlich bist und dass du es nie zu irgendwas bringen kannst. Ich kann dir heute sagen, dass es eine Lüge ist und dass du das nicht bist. Ich wollte eigentlich jetzt hier an der Stelle gerne ein Zeugnis von meiner Schwester euch, ja, sie sollte jetzt eigentlich hier stehen und euch ein Zeugnis geben. Sie ist jetzt leider krank geworden, hat sich sicherlich bei mir angesteckt. Ich möchte trotzdem irgendwie kurz da was erzählen. Also bei mir ist es ja wichtig geworden, dass sie dieses Zeugnis bringt und ich will es kurz einfach mit euch teilen. Weil meine Schwester war jemand, die es halt im Vergleich zu mir wirklich um einiges schwerer hatte. Also sie ist auf die Welt gekommen, war viel zu leicht, lag dann erstmal 4 Monate oder 3 Monate im Brutkasten. Und es ist, wenn man sich gerade so ja mit Bindungstheorien und so beschäftigt und einem so klar wird, okay, da ist ein kleines Baby, was erstmal 3 bis 4 Monate überhaupt keinen Hautkontakt mit den Eltern hat, ist eigentlich schon so ein Urteil, das ist eigentlich, also es wird ein absolut schwieriges Kind werden, weil da halt ganz viel Schutz und ganz viel Nähe fehlt. Und für meine Eltern war das damals so, ja, wir haben ein Kind, juhu, wir gehen nach Hause und es war halt so. Und meine Schwester ist halt dann so zurückgeblieben. Und dann hatte sie es halt immer schwer. Also sie stand eigentlich immer in meinem Schatten. Mir ist Schule, also nicht super leicht gefallen, aber immer leichter wie ihr. Sie hatte immer erheblich große Schwierigkeiten. Ja, war, hat sich eigentlich, ja, hat, war nie so, ich war immer sehr fröhlich. Sie hat öfters geweint, weil es einfach aufgrund auch schon von dieser Anfangserfahrung. Und ja, ihr Leben war einfach immer viel komplizierter. Und dann ist sie nach Berlin gegangen und es war, glaube ich, für sie so der erste Schritt, wo sie sich auch von alten Bindungen lösen konnte, wo sie sagen konnte, okay, ja, Gott hat was mit mir vor und wo sie ganz treu da Gott gefolgt ist. Und dann hat sie ja dort die Ausbildung angefangen zum Heilerzieher und dann war ja das Krasse, dass sie so eine, ich glaube, mit ihren Augen, wie heißt das, Bindehautentzündung bekommen hat, genau. Und dann ist sie von der Schule geflogen und hatte nichts mehr, weil sie zu viele Fehltage hatte. Und es war natürlich für meine gesamte Familie eine absolute Katastrophe, weil halt, okay, wie finanziert man das? Wie geht man damit um? Und ja, und dann ging es halt weiter, dass sie so verschiedene Nebenjobs hatte, die alle ganz furchtbar waren. Und dann am Ende, ja, und es war natürlich mit viel Tränen und mit viel Schmerzen so verbunden. Und dann ist sie halt in diese Familie gekommen, wo sie dieses Kind betreut hat. Und das Krasse war halt, dass sie halt mit ihrer Haut zum Beispiel mal ganz viele Probleme hatte. Und es war halt dann wirklich eine Zeit lang, ich habe das schon immer mal erzählt, aber ich will es euch nochmal gern teilen, wo ihre ganze Haut befallen war. Also sie sah ganz schlimm aus, auch im Gesicht, da waren ganz viele so rote Punkte und manchmal war das so richtig flächendeckend zu. Also sie sah wirklich schlimm aus und ich habe immer geheult und ich habe gesagt, Gott, ich verstehe nicht, warum trifft es meine Schwester? Ich habe einen Mann, ich bin glücklich, warum muss es sie jetzt wieder treffen? So, sie hat es doch schon immer schwerer gehabt wie ich, weil ich habe ja so eine geradlinige, ja, Lebensweg, was ja, ja einfach da ein bisschen einfacher ist. Ja, und das Krasse war, dass diese Familie, wo sie war, die gesamte Behandlung bezahlt hat. Die hat so besondere Behandlungen bekommen, was wir hätten nie bezahlen können. Also war absolut perfekt, dass sie halt in dieser Familie war. Und es ist halt dann tatsächlich weggegangen. Und ja, und dann ging es aber weiter. Sie hat sich beworben, hat wieder Absage bekommen, weil sie dort für eine Erzieherausbildung braucht man Abitur in Berlin. Und das hatte sie halt nicht. Und dann musste sie noch mal ein Jahr warten. Und es war immer Kampf und es war immer schwer. Und jetzt studiert sie ja soziale Arbeit. Und dann die andere Geschichte war auch mit ihrem Mann. Das war auch übelst kompliziert, ehe die mal zusammengekommen sind. Und ja, auf jeden Fall war sie für mich einfach immer so, es hat mir immer so wehgetan, weil ich immer gemerkt habe, oh, ihr fällt zu schwer oder irgendwie hat sie so viele ja, Herausforderungen in meinem Leben, in ihrem Leben, die ich irgendwie nicht habe. Und warum kann es nicht mal so ausgewogenes Gleichgewicht haben? Und ich habe sie aber in der ganzen Zeit wirklich von ganzem Herzen bewundert, weil sie war nie jemand, die gesagt hat, ja, und ich habe es immer schwer gehabt und ja, und immer bin ich die Arme und warum ist Gott so unfair zu mir? Sowas hat sie nie gesagt. Eher habe ich mich dafür verantwortlich gefühlt, aber nicht, weil sie mir das gesagt hat, sondern nein, sie hat sich immer an Gott rangeklebt und hat immer von Gott alles erwartet und sie hat wirklich einen Lebensstil, der Lobpreis ist. Sie hat immer Gott angebetet, egal wie es hart war. Und Gott hat so viele Dinge so großartig gemacht, was für mich einfach so ein Beispiel dafür ist, ja, dass egal wie dein Leben begonnen hat, ob du gewollt warst oder nicht, egal ob du eine Familie hattest, die dir Liebe gegeben hat oder nicht, egal ob du Beziehungen hattest, die voll daneben waren, wo du viele Verletzungen hast, egal ob dir Menschen begegnet sind, die zu dir Sachen gesagt, dir Dinge abgesprochen haben, die nicht der Wahrheit entsprochen haben, alles das hindert dich nicht daran, die Berufung zu leben, die Gott für dich hat. Es hindert dich nicht daran, irgendwie die Fülle von Gott zu schmecken und in deinem Leben große Wunder zu tun und ein Segen für andere zu sein. Genau. Zum Beispiel in diesem Sozo ging es auch um meine Schwester. Und da war nochmal auch dieser konkrete Punkt, dass wir manchmal in unserem Leben auch Beziehungen haben, wo wir uns ungesund verantwortlich fühlen. Und wir dürfen sagen, dass wir die Verantwortung an Jesus abgeben und dass die Verantwortung, ja, diese Person für ihr eigenes Leben tragen muss und dass ich die Verantwortung für mein Leben übernehme. Weil der Punkt ist einfach der, wenn du vielleicht gerade merkst, dass es dir nicht gut geht, dann musst du dich um dich selbst kümmern. Dann musst du dein Leben aufarbeiten, die Dinge angehen, die dich verletzen. Und der zweite Schritt, den du tun kannst, ist Gott zu sagen, kümmere dich. Ich kann's nicht. Kümmere dich um die Menschen, die irgendwie in meiner unmittelbaren Umgebung sind, denen ich gerne helfen kann, aber wo ich einfach merke, mein Leben ist gerade irgendwie eine Baustelle. Er ist so der Papa auch von deinem Bruder und von deiner Schwester. Und ich glaube, dass er sich um einiges besser um den Menschen kümmern kann als du. Genau. Und das, was mir in diesem Zusammenhang einfach so wichtig geworden ist, ist, wir müssen Verantwortung für unser Leben übernehmen, damit wir wirklich in diese Berufung eintreten können, die er für uns hat. Wenn Menschen ihr Leben Jesus geben, dann sind wir als Gemeinde dafür da, diese Menschen zu tragen, für sie da zu sein, sie zu lehren und sie zu unterstützen. Wir sind auch als Leiter irgendwie für euch da, um zu versuchen, euch gute Nahrung zu geben, euch zu stützen, damit ihr nicht hinfallt. Aber wir können nicht die Verantwortung für dein Leben übernehmen. Genauso wie du nicht die Verantwortung für mein Leben übernehmen kannst. Mitch und ich, wir besprechen eigentlich alles so miteinander, weil ich meine, Ehe ist einfach auch nochmal so was Besonderes. Aber trotzdem muss jeder für sich selbst entscheiden, wie es im eigenen Leben weitergeht. Letztendlich muss der Mitch für sich Frieden finden mit den Entscheidungen, die er trifft, und ich mit mir selbst. Genau. Es kann einem niemand irgendwie abnehmen und wir können nicht andere Menschen irgendwie dafür verantwortlich machen, wie mein Leben gerade läuft. Denn es ist immer unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen. Und Jesus sucht einfach nach Menschen, die bereit sind, ihr Leben für ihn aufzugeben, damit Gott wirklich was bewirken kann. Er ruft zu dir und sagt, hey, ich will genau dich gebrauchen. Ich will genau dich gebrauchen, um mein Reich zu bauen. Aber die Entscheidung liegt immer noch bei dir, ob du bereit bist, ihm nachzufolgen und deinen Stolz loszulassen. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Und es ist nicht irgendwie ein Punkt, dass man sagen kann, ja, Gott will mich nicht gebrauchen, weil das stimmt einfach nicht. Er will dich gebrauchen. Aber die Frage ist die, kannst du das Alte loslassen, um in diese Berufung zu kommen? Ich möchte mich jetzt an dieser Stelle einer Person widmen, deren Leben Gott von heute auf morgen wirklich verändert hat, weil diese Person eine Entscheidung getroffen hat. Und zwar geht es mir heute um Paulus. Und Paulus hieß ja vor seiner Begegnung mit Gott Saulus. Und Saulus war Jude und kämpfte für das Gesetz. Und er tat wirklich alles, um eben diesem Gott zu gefallen und hat damals wirklich ganz viele Christen vernichtet. Alle Christen kannten seinen Namen und hatten Angst vor ihm. Er war ganz klar ein Mörder, ein angesehener Mann in seinen eigenen Reihen und er war der festen Überzeugung, dass das, was er tut, absolut gut und richtig ist. Und ich will jetzt kurz mal mit euch die Bibelstelle lesen, wo es dann um die Begegnung mit Gott geht, mit Jesus geht. Und zwar in Apostelgeschichte 9, 1 bis 18. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach: Hananias. Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber blieb einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Paulus hat einen Ruf von Gott bekommen, auch wenn seine Geschichte, die er hatte, wirklich erbärmlich war. Er hatte eine echte Begegnung mit Jesus und von diesem Zeitpunkt an änderte sich alles in seinem Leben. Plötzlich hat er wirklich verstanden, worum es in seinem Leben geht. Dass das, wonach er gestrebt hat, eine Lüge war. Dass es im Leben auf nichts anderes ankommt wie auf Jesus. Paulus war vom ersten Moment an radikal. Er ließ sich sofort taufen und ich bewundere in dieser Geschichte immer wieder auch den Hananias, der genauso den Ruf von Gott bekommen hat und der so selbstlos war und sich wirklich einem Mörder ausgesetzt hat, damit er wirklich das tut, was Gott von ihm will. Er war echt sensibel, wirklich die Stimme Gottes zu hören und das zu tun, was er will. Und diese erste Entscheidung, die Paulus getroffen hat, die spiegelte sich in seinem gesamten Leben wieder. Paulus wurde sehr oft gefangen genommen. Am Anfang hat ihn niemand angehört, wo er hingegangen ist. Er wurde von Menschen im Stich gelassen. Er hatte mit vielen Gemeinden starke Auseinandersetzungen. Er hatte die eigenen Leute, die am Anfang hinter ihm standen, plötzlich alle gegen sich. Aber das war ihm total egal, denn er hatte Jesus. Paulus hat nicht gejammert, er hat sich nicht als Opfer gesehen, sondern er war immer Sieger, weil er verstanden hat, ich bin stärker und gesegneter, weil Gott mir einen Ruf gegeben hat und weil ich Jesus habe. Ja, ihm war immer bewusst, dass er ein Privileg hat, dass er zu Menschen gehen darf, zu den Heiden, die wirklich verloren war, um ihnen wirklich die rettende Botschaft zu verkündigen. Und ich habe euch mal drei Bibelstellen herausgesucht, die wirklich diesen Lebensstil bezeugen von Paulus. Und zwar steht in Apostelgeschichte 16, Vers 25: Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, und die Gefangenen hörten sie. Also die beiden haben im Gefängnis Lobpreis gemacht. Im 2. Korinther 7, Vers 4 steht: Ich rede mit großer Zuversicht zu euch. Ich rühme viel von euch. Ich bin erfüllt mit Trost. Ich habe überschwängliche Freude in all unserer Bedrängnis. Überschwängliche Freude in all unserer Bedrängnis. Und in Philipper 4, die Verse 4 bis 7 steht: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: Freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich finde, die Bibelstelle da kann man eine eigene Predigt drüber halten, dass wir uns um nichts sorgen müssen und dass wir dürfen flehen und bitten im Gebet, aber unsere Grundhaltung sollte trotzdem Danksagung sein. Weil egal, was du gerade erlebst, du darfst dankbar sein. Und Gott möchte uns Frieden geben. Das ist so ein großartiges Geschenk. Ich weiß nicht, was Gott mit dir im neuen Jahr geplant hat. Ich weiß nicht, welche Bedrängnisse, welche Sorgen, welche Nöte auf dich zukommen. Aber nutz jetzt nochmal diese letzte Woche, um in deinem Leben auszumisten und dich freizumachen. Jesus will dich im neuen Jahr gebrauchen und jeden Schmutz und Sünde von dir wegnehmen, was sich in diesem Jahr vielleicht noch aufgehalten hat, dich ausgebremst hat. Jesus hat gute Dinge mit dir vor und wir dürfen ihn in jeder Lebenssituation wirklich preisen für das, was er ist. Auch wenn die Dunkelheit noch so groß ist, unser Gesicht darf strahlen, weil wir den Retter Jesus kennen. Paulus ist dein und mein Bruder und ja, Jesus möchte uns diese gleiche Freude geben. Die hat er nicht nur Paulus gegeben, sondern er möchte sie uns geben, unabhängig von den Lebensumständen. Er will dich nicht nur gebrauchen, wenn alles glänzt und super ist, sondern er möchte jede Lebenssituation von dir nutzen, um seinen Namen durch dich zu verherrlichen. Und verherrlich, ich liebe dieses Wort, aber es ist so ein frommer Begriff, das meint immer, dass du als Mensch seine unfassbar große Schönheit, seine Liebe, sein Wesen ausstrahlst und dass das Menschen an dir sehen, dass du Jesus hast. Keine Angst, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit lachen und so übermäßig freundlich sein, wenn wir uns nicht fühlen und irgendwie den Druck in uns verspüren. Wir müssen jetzt mal eine Runde schauspielern. Aber wir dürfen uns jederzeit entscheiden, ihn zu anbeten mit allem, was wir sind. Und das wird sich auch in unserem Leben bemerkbar machen und auch in unserer Umwelt. Die Menschen in unserer Umgebung sollen diese Strahlen sehen, diese Freude sehen, auch wenn wir große Not haben, weil wir Jesus kennen. Und das wird die ganze Welt, ja, das wird in der Welt sichtbar werden, dass wir Jesus kennen. An uns. Dass Jesus lebt und auf die Welt gekommen ist, um Freiheit, Frieden und Liebe zu bringen. Wir glauben nicht an den toten Gott, sondern wir glauben an den lebendigen Gott, der uns das zugesagt hat und was wir schon haben. Und ich will dich irgendwie so zum Schluss fragen, ob du im Moment dieses Evangelium für den Herrn bist. Und wenn du das Gefühl hast, nee, irgendwie bin ich das gerade irgendwie nicht so richtig, dann will ich dich ermutigen, dich heute und jetzt dafür zu entscheiden, dich wirklich von dem Alten zu lösen und wirklich bereit zu sein, neue Wege zu gehen und dich auf das neue Jahr zu freuen, auf das, was Gott mit dir vorhat und was ihr irgendwie gemeinsam entdecken könnt. Und zum Abschluss möchte ich gerne mit dem Psalm 86 abschließen. Ein Gebet Davids. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechts, den nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, dein Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich danke dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen und ehre deinen Namen ewiglich. Denn deine Güte ist groß gegen mich. Du hast mich errettet aus der Tiefe des Todes. Gottes erheben sich die Stolzen gegen mich und eine Rotte von Gewalttätern trachtet mir nach dem Leben und haben dich nicht vor Augen. Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Stärke deinen Knecht mit deiner Kraft und hilf dem Sohn deiner Magd. Tu ein Zeichen an mir, dass du es gut mit mir meinst, dass es sehen, die mich hassen und sich stämen, weil du mir beistehst, Herr, und mich tröstest. Nochmal der letzte Vers. Tu ein Zeichen an mir, dass du es gut mit mir meinst, dass es sehen, die mich hassen und sich schämen, weil du mir beistehst, Herr, und mich tröstest. Amen. Ich will gern noch beten. Jesus, ich möchte Danke sagen für das Jahr. Ich möchte Danke sagen für all das, was du irgendwie zum Vorschein gebracht hast. Und Jesus, ich bete dafür, dass wir mit unserem Leben lernen können, dich in unseren Hochzeiten zu preisen, aber auch in unseren Tiefzeiten. Und Jesus, ich bete wirklich, dass wir im Lobpreis sind und dass es Menschen wirklich sehen, egal von den Lebensumständen abhängig, Herr, dass wir dich wirklich loben. Und Jesus, hilf uns, dass wir einen Cut machen zu unserer Vergangenheit, dass wir loslassen können, das, was uns verletzt hat, dass wir unsere Wunden loslassen können, dass wir ja auch manchmal so dieses Opferdasein loslassen können und dass wir wirklich bereit sind, neue Wege zu gehen, Herr. Ich will wirklich in die Berufung treten, die du für mich hast, und ich wünsche mir das für jeden, dass er erkennen kann, was du für ihn hast. Jesus, wir wollen im neuen Jahr wirklich die ganze Fülle schmecken, die du hast. Wir wollen dich mehr und mehr kennenlernen. Wir wollen näher an dein Herz kommen. Und wir wollen uns nicht nur mit den irdischen Problemen auseinandersetzen, sondern wir wollen dich sehen, Herr. Wir wollen dich erleben. Jesus, gieße wirklich deine Liebe in unsere Herzen. Gieße wirklich eine Sehnsucht aus, dass wir mehr von dir wollen und uns nicht damit zufrieden geben, was wir jetzt haben. Jesus, mach uns frei. Mach uns wirklich frei von den ganzen Lasten, die wir mit uns tragen. Ja, und gib uns ein Strahlen, was von unserem Herzen kommt, weil wir dich lieben und dich gefunden haben. Jesus, ich danke dir, dass nächste Woche Weihnachten ist. Ich danke dir, dass wir da feiern können, dass du Mensch geworden bist. Dass du dich klein gemacht hast, damit wir dir begegnen können. Jesus, danke, dass du uns so sehr liebst, dass wir als deine Kinder immer wieder zu dir kommen können. Amen.